Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 170 vom 26. November 2025. Wie immer direkt aus der weihnachtlich geschmückten digitalen Profilgrube und neben mir ist die Lea. Hallo Lea.
Hallo.
Ja, bist du auch schon in Weihnachtsstimmung? Es hat heute das erste Mal geschneit.
Ja, wie sieht's bei dir aus? Ich freue mich super. Es hat geschneit. Man kommt wirklich ins Weihnachtsfeeling. Radio kann man noch hören, würde ich sagen. Irgendwann wird's schwierig in 2 Wochen. Aber ansonsten, aktuell bin ich noch dabei.
Hä, wieso wird's in 2 Wochen schwierig mit Radio?
Ja, wenn man dann immer die gleichen Weihnachtssongs hört, dann kann ich das irgendwann nicht mehr.
Okay, jetzt stand ich kurz auf dem Schlauch. Ja, es gibt da die üblichen Verdächtigen, wollen wir jetzt hier nicht anstimmen, sonst hast du die ganze Zeit einen Ohrwurm. Aber ich finde, in allem Anfang wohnt ein Zauber inne und genauso ist es bei mir auch jetzt mit der Adventszeit. Ja, Totensonntag gestern noch abgewartet und ich habe heute tatsächlich einen Tag Urlaub gehabt und habe meine komplette Bude dekoriert. Du siehst es auch hinter mir, ja, an verschiedenen Stellen. Hier sitzt einmal der Weihnachtsmann und es ist ein Stern. Wann fängst du an mit Deko, Lea?
Oh, die Woche irgendwann. Vorm ersten Advent sollte schon dekoriert sein, ne? Und? Aber es ist auch ein hartes Zeitfenster, so eine Woche. Aha. Hat man Zeit. Also die Woche steht es eigentlich schon an.
Aha.
Ich habe es mir schon vorgenommen, irgendwie so spätestens Freitag wird nochmal richtig dekoriert.
Okay.
Ja,
okay.
Ich freue mich drauf.
Ja.
Die Lichterketten werden ausgepackt, die Weihnachtskugeln gehängt. Ja.
So muss es sein, ja. Und schön, eine Verbündete im Geiste zu haben, die auch so auf Weihnachten steht. Wisst ihr, wie es bei euch da draußen ist? Wir haben auch im Nachgang des Themas tatsächlich noch ein weihnachtliches Ding für euch. Das will ich jetzt mal noch aufsparen, quasi für die Hausmeisterei. Ja, Lea, hast du jetzt Bock auf ein bisschen Abnürden, ja?
Ja, jetzt in der weihnachtlichen Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit, das wollte ich sagen, können wir mal nochmal richtig deep einsteigen.
Okay, ja,
hängt bei dir in der Bodengrube eigentlich eine Weihnachtskugel, wenn du kartieren gehst zu Weihnachten? Müsstest du eigentlich immer hängen?
Müsste ich?
Bodenmaßband?
Ich bin ein bisschen ökologischer unterwegs. Warte mal, ich zeig's dir gleich. Weil die nicht so leicht kaputt gehen, diese kleinen Stroh-Sternchen ist es nicht, sondern das ist so eine Glocke. Glaube ich, nehme ich mit. Aber ich bin, traurige Mitteilung an dieser Stelle. Ich habe mit Bestürzung festgestellt, dass ich dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr im Gelände bin. Es ist vorbei, Lea, aber ich werde auf jeden Fall immer an die Weihnachtszeit denken, wenn ich wieder Anfang des neuen Jahres im Gelände bin. Und dann nehme ich vielleicht auch was mit. Wer auch viel im Gelände ist, wer sich gerne in irgendwelchen Gruben rumtreibt und auch Gruben anlegt, das sind Archäologinnen und Archäologen. Und ich leite so ein bisschen über zum Thema der heutigen Folge. Lea, wenn du so an die Archäologie denkst, was kommt dir da in Sinn? Was machen die so? Also einfach so
gefragt. Ganz viele Vorurteile, glaube ich.
Ja, okay.
Leute, die im Dreck wühlen, bei staubigen, trockenen Sachen ausgraben mit Pinseln, irgendwelche Knochen freiputzen oder solche Sachen. Ja, Industriearchäologie gibt's ja auch. Also da denke ich eher an Denkmalschutz und an alte Industriegebäude, nicht so an staubige Dinge. Ja.
Ist alles richtig.
Sehr vorteilhaft bestimmt.
Ja.
Es ist bestimmt ein super breites Spektrum, aber es ist ja das, was man sich immer als erstes vorstellt.
Ja, ist ja auch alles, ist ja alles richtig, gehört alles dazu. Ich kann
nicht grundsätzlich falsch.
Ja, genau. Ich kann's ja jetzt endlich offen sagen, weil wir jetzt die Unterlagen eingereicht haben. Ich bin Fachkoordinator Denkmalschutz in der Fulda-Main-Leitung, großes Stromtrassenprojekt. Und arbeite also seit 2 Jahren mittlerweile mit Archäologinnen und Archäologen zusammen. Und habe da auch nochmal so eine eigene Perspektive drauf. Und das, was wir gerade oder was die gerade machen zum Beispiel, ist größtenteils auch Aktenrecherche, Archivrecherche. Also die krauchen auch in irgendwelchen staubigen Archiven rum. Die werten Ortofotos, also Satellitenbilder aus, LiDAR-Daten. Ne? Also das ist auch ganz viel Desktop-Arbeit erstmal. Fahren dann immer mal raus ins Gelände, können dann auch so an bestimmten Oberflächenreliefs einige Informationen ablegen. Das ist ein geiler Job, auf jeden Fall. Wir sind jetzt aber, also du und ich, Lea, wir sind jetzt aber keine Archäologin und kein Archäologe geworden, sondern wir beschäftigen uns ja mehr oder weniger mit Böden. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Schwierigkeiten können denn eigentlich für Archäologinnen und Archäologen mit Blick auf Böden auftauchen? Du bist natürlich jetzt schon vorgeprägt, aber vielleicht fällt dir noch was anderes ein.
Ohne zu spoilern, ja.
Mhm.
Mhm. Ich glaube, sie müssen sich auf ganz viele verschiedene Böden einstellen. Also man hat ja immer mit unterschiedlichsten Böden in trockenen, feuchten Klimaten zuständig, habe ich irgendwie so im Kopf oder was Toniges, was sehr Klebriges sozusagen. Genau. Aber natürlich auch, um damit jetzt den Bogen zu spannen, Schadstoffe in Böden.
Richtig.
Sind da durchaus relevant, kann ich mir durchaus vorstellen.
Ja, ja. Richtig. Vollkommen richtig. Und das ist auch das Thema der heutigen Folge. Ich habe es genannt, Ausgrabungen mit Nebenwirkungen. Jetzt wissen wir, wo die Nebenwirkungen herkommen. Ja. Was man sich von einer Ausgrabung erhofft, ist, glaube ich, viel Erkenntnis, auch viel Freude. Ne? Das sind so positive Emotionen. Die Nebenwirkungen können manchmal ganz verheerend sein. Und ich erzähle dir erstmal, wie ich jetzt eigentlich auf dieses Thema gekommen bin. Ich habe nämlich jetzt Anfang November einen Vortrag gehalten auf einer Fachtagung des Chartered Institute for Archaeologists. Die hatten mich eingeladen als Wissenschaftskommunikator und ich habe da, also die komplette Tagung stand sozusagen unter dem Schirm Schadstoffe im archäologischen Kontext. Und ich habe einen Vortrag gehalten eben zu Schadstoffen in Böden. Jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, warum sind Schadstoffe gerade in Böden relevant? Es wurde zum Beispiel auch gesprochen, klar, über Kampfmittel, ja. Also das erschließt sich, glaube ich, dass vergrabene Munition, Minen und alles, was so in Böden rumliegt, dass das natürlich gefährlich ist. Es wurde auch gesprochen über Bakterien zum Beispiel, die sich in bestimmten Archivalen auch lange enthalten können, auch in Gräbern. Okay, das erschließt sich. Aber warum sind eigentlich Schadstoffe im Böden gerade so ein Thema, Lea? Hast du da ein Gefühl dafür?
Also das aktuellste Beispiel, was mir da so einfällt, sind ja diese PFAS-Stoffe. Ne? Da reden wir ja viel drüber, gibt es immer viele Sachen, die in Böden gespeichert werden, genauso wie Pestizide und Fungizide, die nicht gleich wieder ausgespült werden und erstmal in Böden zwischengespeichert werden, sozusagen auf dem Acker. Was ja auch in dem Fall gar nicht so schlecht ist, dass es nicht gleich ins Wasser fließt, aber ja natürlich im Nachhinein also trotzdem nicht gut ist, dass es da ist. Das sind so Sachen, wo ich an Schadstoff und Böden denke im ersten Moment und natürlich an alle Schwermetalle. Mhm. Da bin ich jetzt ein bisschen vorbelastet und sagt, das Freiberger ABC, Arsen, Blei, Cadmium, da sollte man was von gehört haben. Ja, da kann man nicht viel sagen, aber so Schwermetallbelastungen sind ja definitiv eine Gefahr, sowohl für alle, die da wohnen, als auch die im Boden graben, sozusagen, wie die für die Archäologen. Aber auch in Tagebau, Restlöchern und Halden und solche Sachen ist das ja ein ganz, ganz relevantes Thema.
Ja, vollkommen richtig. Und hier kommt im heutigen Thema tatsächlich beides zusammen. Also du hast gerade über Bergbauregionen gesprochen, wie in Freiberg, in denen quasi infolge des Abbaus direkt einmal natürlich auch Spurenelemente mitgefördert werden, die dann dort auf Halden lagern oder mit denen die Bergarbeiterinnen und Bergarbeiter natürlich auch direkt konfrontiert sind und waren. Und das andere ist aber tatsächlich auch das Thema Verhüttung. Ja, also diese Erze, die gefördert werden irgendwo, die müssen natürlich aufbereitet werden, um dann möglichst reine Metalle zum Beispiel zum Vorschein zu bringen. Und solche Verhüttungsplätze sind in der Archäologie wirklich ein ganz heißer Scheiß, weil du da eben ganz viel ablesen kannst. Ne? Also da ist Leben passiert. Das werden wir auch gleich noch erfahren an einem konkreten Beispiel, was da so passiert ist. Die Archäologie hat aber noch ein anderes Praxisproblem. Nämlich die Archäologie ist auch ein ziemliches Prekariat. Ja? Da ist immer die Frage, wer bezahlt das eigentlich alles? Wer bezahlt diese Arbeiten? Ne? Bei uns jetzt in meinem Job ist das möchte ich mal vorsichtig formulieren, ist das relativ komfortabel, weil wir quasi die Energiewende umsetzen und da steckt also ein bisschen Geld dahinter. Das heißt, wir gucken natürlich, dass wir die Arbeiten ordentlich machen und auch so ordentlich beauftragen. Das ist nicht das Problem, aber gerade in anderen Ländern, sage ich mal, in denen eben andere Regularien herrschen, kann das durchaus auch ein Prekariat sein. Und ein Prekariat ist es immer dann auch, wenn das reine Forschungsgrabungen sind, die also von Universitäten über Drittmittel irgendwie finanziert werden. Das wissen wir ja auch aus der Forschungspraxis. Ne? Also da ist das Geld immer sehr knapp. Geld ist knapp, Zeit ist knapp. Ja. Und die Archäologinnen und Archäologen zusätzlich arbeiten da im Gelände quasi in einem gefährlichen Beruf. Das muss man einfach mal so festhalten. Das fängt ja auch beim Stolpern an, zum Beispiel. Ja, das wird immer unterschätzt. Ich hatte neulich erst eine Arbeitsschutzweiterbildung auf Arbeit, wo immer gesagt wird, ja, ihr denkt immer an umstürzende Kräne und vom Gerüst fallen und so. Das kommt bei uns alles vor, natürlich. Aber die häufigste Ursache ist Stolpern, hinfallen, in Löcher fallen, umknicken. Ne? Also alles, was mit der Fortbewegung zu tun hat. Deswegen sage ich immer, wenn wir sind ja grundsätzlich zu zweit im Gelände unterwegs, dann sage ich immer der Person, die mit mir ist, sag, pass auf, wir gehen langsam und vorsichtig und guck bitte, wo du hintrittst. Ja, so, das ist das A und O, weil das brauchst du einfach nicht, ne? So ein
Trittsicherheit.
Ja, ja.
Immer
ja.
Durchaus relevant. Nicht nur beim Wandern in den Alpen.
Ja, es ist einfach so, ne? Das kommt einem ein bisschen banal und dämlich vor, aber wenn es dann passiert im Gelände, dann hast du halt einen Zappen, ja? Also, fassen wir zusammen, Archäologie ist ein breites Feld, aber möglicherweise auch ein Prekariat, hat verschiedene Zeit- und Geldnöte und kann daher möglicherweise auch schwierig werden, wenn man an die eigene Gesundheit denkt, beziehungsweise darauf angewiesen ist, diese Gesundheit zu schonen. Und das alles zusammen im Kontext von Schadstoffen, die sich ja möglicherweise in Böden erhalten, haben sich zwei Wissenschaftlerinnen tatsächlich dran gemacht, sich mal zu fragen, wie können wir denn eigentlich solche Schadstoffbelastungen sozusagen präventiv schon feststellen, mit möglichst einfachen Mitteln, um sozusagen uns selbst und alle, die an so einer Grabung beteiligt sind, das ist ja ein ganzer Wust an Menschen, rechtzeitig zu schützen und da sozusagen präventive Maßnahmen einzuleiten. Und die haben, also die Forscherinnen heißen Sarah R. Kennedy und Sarah J. Calloway. Liebe Grüße an der Stelle. Die haben in der Cambridge University Press am 18. März 2021 das Paper Heavy Metals in Archaeological Soils, jetzt ist das ein ganz schöner Zungensprecher, den Untertitel lasse ich jetzt mal bewusst weg, weil das schon ein zu größer Spoiler ist auf die eigentliche Methode. Das haben sie jedenfalls veröffentlicht. Und ja, es geht um Schwermetalle in archäologischen Böden, also in Böden, die archäologisch interessant sind. Jetzt haben wir schon besprochen, wie es sein kann eigentlich, wo die Schwermetalle herkommen. Das ist auch in diesem Beispiel so. Tatsächlich, es hängt mit der Metallverarbeitung, mit der Verhüttung zusammen. Aber jetzt können wir uns natürlich auch fragen, wie kann das sein, dass in archäologischen Zeitskalen, also hier sind es mehrere Jahrhunderte, diese Schwermetalle dort an Ort und Stelle bleiben. Es regnet doch ständig und es fließt auch mal Wasser und dies und jenes und die Zeit vergeht einfach. Wie kann das sein, dass diese Schwermetalle an Ort und Stelle bleiben, Lea? Hast du da eine Idee? Was trägt dazu bei?
Das erste Wort, was mir einfällt, ist Sorption.
Sorption,
ja, an organische Substanz zum Beispiel oder an mineralische Oberflächen oder solche Sachen, dass sie einfach gebunden werden sozusagen im Boden und gar nicht so einfach gelöst werden können und wieder weggespült werden können, sozusagen. Ja, ergänz gerne.
Ja, nee, genau so ist es. Ja. Die Sorption ist was man intuitiv nicht auf dem Schirm hat. Deswegen habe ich das bei der Tagung auch nochmal vorgestellt, verschiedene Sorptionsmechanismen. Und die im Guten und Schlechten eben zu Bodeneigenschaften beitragen. Im Guten ist es die Speicherung von Pflanzennährstoffen, ne, auch kurzfristig, ne, da habe ich auch mal eine Folge gemacht zur Kationen-Austauschkapazität, also Kationen- und Anionen-Austausch, das ist eine eher kurzfristige Form der Bindung. Aber wenn wir von Sorption sprechen, dann reden wir normalerweise auch über kovalente Bindungen, also wirklich über Elektronenpaarbindungen, die zwei Bindungspartner sich miteinander teilen. Das können Bindungsverhältnisse sein, die sehr, sehr langfristig angelegt sind. Ja, also das Schwermetall sorbiert dort und dann passiert erstmal nichts mehr. Das ist fest gebunden, ja. Teilweise auch in die Oberflächenstrukturen eingeschlossen. Also es gibt quasi, die Oberflächen sind ja nicht aalglatt manchmal bei verschiedenen Mineralen, sondern da gibt es ja auch so kleinere Mulden, ne, also in der atomaren Größenordnung. Gerade wenn die sich da drin festsetzen oder auch koprezipitieren. Die Koprezipitation ist auch was, worüber ich mal in einer eigenen Folge gesprochen habe. Also wenn die Schadstoffe gleichzeitig mit organischer Substanz oder mit Mineralen ausfallen, dann werden die teilweise auch in diesen Mineralen gespeichert. Ja, also das ist eine der langfristigsten Speicherungsmöglichkeiten. Und das habe ich versucht in diesem Vortrag ein bisschen deutlich zu machen, dass es eben wirklich Speichermechanismen in Böden gibt, die äußerst langfristig funktionieren und die dann für uns eine potenzielle Gefahr darstellen, wenn wir halt diese Böden ausgraben und damit in Berührung kommen, ganz einfach. Ja. So, jetzt keine Panik machen. Das ist, wie gesagt, immer abhängig davon, ist dieser Boden mal über längere Zeit oder auch in höheren Konzentrationen einer bestimmten Schadstoffbelastung ausgesetzt gewesen. Ne? Das ist sicherlich bei den allermeisten Böden global betrachtet nicht der Fall. Aber wo es der Fall ist, können diese Belastungen und diese langfristigen Speicherungen wirklich horrend sein und tatsächlich reale Gesundheitsgefahren abbilden. Ja? Und das ist hier in diesem Paper mal untersucht. Wir sind im Ort Trapiche Itapaluni. Das ist eine historische Silberhütte, etwa so 12 bis 15 Kilometer südwestlich von Puno, am Westufer des Titicacasees in Peru. Ja, also wir sind in Südamerika. Und diese Silberhütte wurde etwa zwischen 1650 und 1800 nach Christus betrieben. Ja, also eher so aus der jüngeren Vergangenheit, sage ich mal. Aber trotzdem natürlich archäologisch interessant. Das Silberherz wurde dort in einem sogenannten Patio- oder Patio-Prozess, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, mit Quecksilber erst amalgamiert, heißt das Wort. Ja. Also es ist ein Umsatz mit Quecksilber eingegangen sozusagen. Und danach haben die noch Kupfersulfat reingeschmissen und andere Salze. Ja, man kann sich vorstellen, dass das chemische Prozesse sind zu der Zeit, die extrem hohe Schadstoffquellen waren, tatsächlich auch für die umliegenden Gebiete und die auch entsprechend belastet haben. Weiß ich, hast du das Paper offen, Lea? Hast du das zufällig vor dir?
Ja, ich hab's offen.
Genau. Wenn du da reinguckst, also dieses Paper ist tatsächlich, wie ich finde, sehr, sehr gut illustriert. Das ist eine der Stärken. Ich würde mal so, also es sind einige historische Abbildungen dabei, ja, und auf der vierten Seite von vorne siehst du eben dieses Grabungsgebiet. Ich vergebe für diese Darstellung 0,7 Markus Dotterweich. Das ist schon super, weil sich das auch immer wiederholt und verschiedene Erkenntnisse dieser Studie quasi immer auf derselben Darstellung dann sich wiederfinden. Das ist schon hervorragend illustriert. Ich glaube, 0,7 hatten wir noch nicht. Also Markus Dotterweich ist eine 1, ne? Und 0,7 ist, glaube ich, so einer der höchsten Scores, die hier jemals präsentiert wurden. Herzlichen Glückwunsch an die Autorin. Und was man ja,
zur Vorstellung vielleicht für alle, die es nur hören. Also es sieht so ein bisschen aus, wie wenn man in Museen oder in touristische Sachen geht im Urlaub und sich so eine Ausgrabungsstandort anguckt oder solche Sachen. Da gibt es ja immer so tolle Grafiken oder Informationstafeln, wo irgendwelche Daten drauf sind. Genau.
Ja, genau.
Also da habe ich als erstes dran gedacht, als ich es gesehen habe, muss ich ehrlich sagen.
Ach so.
Genau, damit du weißt immer, wo du hin musst. Dann kannst du so gucken, bis dann Punkt A. Kannst du auch 6, 7 angucken. Ja, genau.
Ja, so sieht es aus. Ist hervorragend illustriert. Und man sieht also dieser Verhüttungsplatz, der ist an einem Fluss, der Itapaluni heißt. Danach ist auch diese Stadt benannt. Und diese Verhüttungssiedlung, sage ich mal, die gliedert sich sozusagen in drei Sektoren. Der erste Sektor, das ist der nördlichste, den haben sie als Sektor A bezeichnet. Da steht zum Beispiel eine Mühle. Also da wurde das Eisenerz auch zerkleinert und für die Weiterbearbeitung vorbereitet. Aber da sind auch die Wohngebäude gewesen, der Arbeiterinnen und Arbeiter. Vorwiegend waren es vermutlich Männer, aber die haben dort auch mit ihren Familien gelebt. Ne? Also das war so Family-Unterkunft. Sektor B liegt südlich davon. Das ist dieser metallurgische Kern. Ne? Da haben Öfen gestanden, vor allem auch die ganze Quecksilbergeschichte, die dort abgelaufen ist. Ne? Die Quecksilberöfen haben dort gestanden. Und dort hat sozusagen die Hauptarbeit dieser Metallverhüttung stattgefunden. Und im südlichsten Sektor ist auch interessant, da sind zum Beispiel die Müllhalden, ja, also so Müllhaufen, die dort finden, wo man sich ja auch fragen kann, was ist dort letztlich gelandet und wie schadstoffkontaminiert war das, ne? Da stand lustigerweise auch möglicherweise eine Kapelle und noch weitere Gebäude, auf die wir jetzt aber nicht näher eingehen müssen, ne? Also das ist mal die Sektoruntergliederung. Wir haben ein Wohnviertel im Norden. Wir haben den Hauptarbeitsbereich und im Süden ist die Müllkippe und religiöses Gedöns, ja. So, ein bisschen komisch aufgeteilt. Das ist so das Setting. Und jetzt sind sie natürlich mit der Grundannahme reingegangen, aha, okay, wir haben schon die Vermutung, dass zum Beispiel im Hauptarbeitsbereich natürlich eine höhere Kontamination ist, allein weil da mit Quecksilber gehandelt wurde, zum Beispiel. Aber wie macht man das dann repräsentativ? Man legt ein Probenraster quasi über diesen gesamten Bereich, also über alle Sektoren, gleichmäßig verteilt. Das siehst du dann auf der nächsten Seite. Ja, die Probennahmestandpunkte, die sind da quasi durch kleine Kreuze markiert. Na, schön gleichmäßig über das gesamte Gelände. Ich glaube, Abstand war immer so 5 Meter ungefähr von Punkt zu Punkt, rasterförmig. Mal in Gebäuden drin, mal außerhalb dieser Gebäude. Ne? Von den Gebäuden sieht man natürlich dann im archäologischen Befund nur noch diese Restmauern quasi. Ja. Was auch immer zu einem guten Studiendesign dazugehört, ist eben nicht nur Probennahme, sondern wir brauchen auch Kontrollen. Ja. Und da haben sie 3 Kontrollpunkte noch außerhalb dieses Gebiets gesetzt. Ne? 2 jenseits des Itapaluni-Flusses und der 3. Auf der diesseitigen Seite des Itapaluni, allerdings ein bisschen entfernt von diesem Ausgrabungsbereich, ja, dass man einfach trockene Kontrollen hat und gucken kann, vielleicht hängt's ja auch an den metallischen Hintergrundgehalten, ja. So, das ist das Probenamen-Setting. Und jetzt fragst du dich natürlich, womit haben sie es denn eigentlich gemessen, ja? PXRF, hast du davon schon mal was gehört vorher?
Ja, da klingelt ganz, ganz wenig, aber XRF habe ich schon mal gehört. Aber ich glaube, am besten erklärst du es einfach von vorne, weil das wäre jetzt ein Zusammenpuzzeln.
Das ist ja nicht schlimm. So geht es den Hörerinnen und Hörern auch gerade. Deswegen erklären wir das natürlich. PXRF, das kleine P steht für Portable, Portable quasi, ja. Das ist also ein Gerät, was man auch gut transportieren kann. Sonst wäre das ja Quatsch, ne? Die haben ja nach Möglichkeiten gesucht, wie man einfach im Vorfeld so einer Grabung quasi die Analytik machen kann. Und XRF steht, ohne das jetzt nochmal kurz zu übersetzen, für Röntgenfluoreszenzgerät. Ne? Also das ist die Methode ist Röntgenfluoreszenz. Und das kann man im Labor machen mit großen stationären Gerätschaften, habe ich auch schon benutzt. Stellt man so Schmelztabletten her zum Beispiel, ja. Alles nicht relevant. Mit so einem kleinen portablen Röntgenfluoreszenzgerät kann man das auch im Gelände machen. Und wie das funktioniert, nur mal in aller Kürze, also dieses Fluoreszenzgerät, das schickt kurze, harte Röntgenstrahlenimpulse quasi in ein Medium hinein. Das funktioniert also bei Feststoffen und aber auch bei Flüssigkeiten tatsächlich. Und je nachdem, wie die Atome, die in diesem Medium sich befinden, angeregt werden, erreichen die dann höhere Energiezustände und wenn die Elektronen wieder in ihre ursprünglichen Energiezustände zurückfallen, dann strahlen die sozusagen eine eigene Strahlung ab, die auf der Röntgenstrahlung basiert, die reingegeben wurde, aber von Atomart zu Atomart unterschiedlich ist. So kann man es, glaube ich, runterbrechen. Ja, und dieses Röntgenfluoreszenzgerät hat dann halt einen Detektor. Und das müsste das Röntgenspektrum, was von dem Medium zurückgestrahlt wird. Und über dieses Röntgenspektrum kann man dann quasi abschätzen, wie hoch ist denn eigentlich der Gehalt, wird typischerweise in ppm, also in Parts per Million angegeben, des jeweiligen Elements in dem Medium, was ich hier gerade anstrahle. Ne? So, das ist Röntgenfluoreszenz. Denkbar einfaches Verfahren, aber erprobt und etabliert und auch gerade in Laboratorien nutzt man das. Ich habe das zum Beispiel für eine Phosphoranalytik gemacht. Also wir wollten einfach wissen, wie viel Gesamtphosphor ist in der Probe drin. Und da kann man dann im Labor ganz aufwendig einen Totalaufschluss machen und das dann über eine ICP oder so laufen lassen. Der Totalaufschluss, den macht man aber typischerweise mit Königswasser und das ist nicht so gesund. Wenn man das umgehen möchte und eine nicht ganz so gesundheitsschädliche Alternative suchen möchte, dann stellt man zum Beispiel einfach so Schmelztabletten her und haut das in so ein Röntgenfluoreszenzgerät und das misst sehr genau tatsächlich dann die Phosphor-Gesamtgehalte. Und die Vorteile jetzt von diesem portablen Röntgenfluoreszenzgerät im Gelände ist, es arbeitet also zerstörungsarm, also du musst den archäologischen Befund nicht erst aufgraben tatsächlich und irgendwelche Samplings entnehmen. Ja, es geht relativ schnell, so eine Probe ist innerhalb von 30 Sekunden analysiert. Es ist wie gesagt mobil und gut geeignet, um Hotspots zu finden. Ja, das sind die Vorteile. Kannst du dir auch, oder hast du eine Idee, was möglicherweise ein Nachteil ist von diesem portablen Röntgenfluoreszenzverfahren? Hast du da ein Gefühl, oder?
Also ich kann mir vorstellen, dass die Genauigkeiten nicht so gut sind, wie wenn man das im Labor macht, beziehungsweise mit anderen Methoden. Also ich glaube, das hat wahrscheinlich Indizien sind gut, Hotspots kriegt man vielleicht auch, ne? Aber ja, genau ist es, also je nachdem, was der Anspruch ist an genau, ne? Aber ja.
Bingo, genau so ist es. Also ist die Werte, die man damit erfassen kann im Gelände, sind so halb quantitativ, ne? Weil diese Messung wird durch viele Faktoren auch gestört, beziehungsweise von denen beeinflusst. Das sind zum Beispiel die Bodenfeuchtigkeit, und wir reden jetzt hier über das Medium Boden, die Korngrößenverteilung im Boden, die Heterogenität dieser Korngrößenverteilung und auch verschiedene Matrixeffekte innerhalb dieser Bodenmatrix, dieses Verbundes an Körnern sozusagen. Ja. Und das sagt uns auch, okay, wenn ich die Messung jetzt an einem Tag durchführe, wo es vielleicht gerade geregnet hat, habe ich möglicherweise andere Ergebnisse, als wenn ich die Messung am selben Ort an einem anderen Tag durchführe, wo es schon 2 Wochen nicht geregnet hat. Ja. Ist ein bisschen schwierig. Und deswegen halb quantitativ, gibt Tendenzen wieder, ne? Muss aber natürlich immer kalibriert werden. Das ist die Grundvoraussetzung, ne? Also solche Feldgeräte müssen immer vor der Verwendung kalibriert werden. Und man braucht auch vergleichende Laborkalibrierung. Das haben sie allerdings auch gemacht. Ja. Nur, wir müssen uns ja nochmal vor Augen führen, warum haben sie dieses Verfahren hier eigentlich erprobt und diese Studie geschrieben? Ja? Weil du willst ja die Leute, die an so einer Grabung teilnehmen, schützen, bevor die Grabung erst losgeht. Ja? Und wenn ich dann erst ein bisschen aufgraben muss mit, keine Ahnung, Pürkauer, Edelmann-Bohrer oder wie auch immer, erstmal Proben sammeln, habe ich da natürlich schon Stäube, ne, beim Aufgraben. Die Leute latschen permanent über diese Fläche, sind vielleicht über lange Zeiträume dann schon Kontaminationen ausgesetzt, ne? Und das ist möglicherweise nicht so gesund. Deswegen dieses portable Verfahren, um erstmal präventiv Hotspots abzuchecken, gibt es irgendwelche Hotspots, und im Zweifel dann nochmal auf die Labordaten zu gucken und das mit den Labordaten abzugleichen. Ja, das ist quasi das der Hintergrund dieser ganzen Geschichte. Weil die beste Prävention ist tatsächlich vermeiden, also wirklich Kontakt zu Schadstoffen grundsätzlich zu vermeiden, sofern es eigentlich geht. Ja, das ist der Hintergrund dieser ganzen Geschichte. Und wie gesagt, mit Laborwerten nochmal kalibriert, da gehe ich jetzt aber nicht näher drauf ein. Also es wurden parallel auch Bodenproben genommen von einigen Stellen und diese Werte eben mit den Röntgenfluoreszenzdaten aus dem Gelände verglichen. Und Lea, wenn du jetzt mal die Abbildung 6 dir anguckst, dann siehst du auch, wie man das quasi im Gelände bedient, dieses XRF-Gerät. So eine kleine Pistole hinten mit einem Display drauf, ja. Und was sie dort gemacht haben, auf der linken Seite sieht man quasi, die haben nur so einen kleinen Rahmen mit einer Folie draufgelegt auf den Boden, um das Gerät nicht zu verschmutzen. Die wurde auch nach jeder Probennahme, kann man ja nicht sagen, nach jeder Messung natürlich gereinigt, ja. Dann hält man das einfach drauf, und wenn ihr das in Bewegtbild sehen wollt, habe ich unter der Folge auch noch ein kurzes YouTube-Video verlinkt, wo eine Dame an einem Bodenprofil steht und so ein mobiles Gerät mal ausprobiert, und da sieht man, das ist recht einfach. Draufdrücken, 30 Sekunden warten, man kann auch das mit einem verkürzten Modus, 10 Sekunden, ja, und dann spuckt einem das quasi die Werte auf dem Display aus. Das ist eigentlich das Verfahren.
Ja, super simpel sieht das aus, also ich kann mir das in der Handhabung auch sehr simpel vorstellen. Gut handhabbar.
Genau, also man muss diese ganzen Punkte, sie haben insgesamt 100 Punkte gesetzt plus 3 Kontrollen, also 103 Punkte. Das muss man natürlich auch mal bewältigen, aber das haben sie wohl an 3 Tagen easy geschafft, ja, und machen natürlich noch andere Sachen nebenher gemacht. Die haben ja nicht nur den ganzen Tag sich mit diesen Messungen beschäftigt. Das ist ja vollkommen klar, ne? Aber man kann sich vorstellen, das geht schneller, als wenn man erst Samplings macht, die ins Labor schickt, dann dauert das im Zweifel 2, 3, 4 Wochen, bis die Laboranalytik gelaufen ist, dann kommen die Ergebnisse her und erst dann kann ich anfangen. So bin ich vor Ort, kann erste Hotspots finden, kann Hinweise auf Hotspots finden, eben wie gesagt Tendenzen abschätzen und kann dann vielleicht in Bereichen, die gar nicht belastet sind, schon mal anfangen zu graben und den Rest dann über die Laboranalytik abklären und dann auch entsprechende Schutzkonzepte entwickeln. Ja, also das ist mal so der Hintergrund, warum man das hier gemacht hat. Ja, und wenn du dann auf die übernächste Seite gehst, dann siehst du entsprechend, was rausgekommen ist. Das ist auch schön grafisch dargestellt, alles mit ArcGIS gemacht, wo entsprechende Hotspots sind. Ich breche das an der Stelle nur mal runter, weil sie haben tatsächlich Hotspots gefunden. Ja, Sie haben besonders Hotspots gefunden im Bereich dieser Erzmühle im nördlichen Sektor A. Kurioserweise auch da, wo die Leute halt gelebt haben. Also die haben direkt neben dieser Mühle gelebt. Da waren auch die Wohnhäuser. Und dort sind heftige Kontaminationen. Tut mir natürlich sehr leid für diese Leute rückblickend, aber die wussten es vermutlich nicht besser. Und natürlich in den Sektoren B und C, also in diesen Hauptarbeitssektoren. Und die Elemente, die gefunden wurden, das sind alles Sachen, also die vier, die hier dargestellt sind, das sind wirklich die Elemente mit den höchsten Konzentrationen in diesen Hotspots, ne? Das ist einmal Arsen. Arsen ist genau genommen kein Schwermetall, das ist ein Halbmetall. Aber Arsen ist sehr tückisch, weil es natürlich höchst giftig ist in höheren Konzentrationen und weil es in Böden auch als Anion vorkommt. Ja, also das hat eine negative Ladung. Das setzt sich also an die positiven Ladungsoberflächen, die halt von Kationen überhaupt nicht bespielt werden können. Und ist deshalb nochmal doppelt tückisch. Da muss man also auf die Anionenaustauschkapazität achten bei Arsen und nicht auf die Kationenaustauschkapazität, Leute. Gebt da acht, Arsen kommt als Anion vor in Böen. Mal ganz pragmatisch hier gesprochen an der Stelle. So, was hast du dann noch? Quecksilber. Brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber zu unterhalten, dass du das nicht im Team haben willst. Blei willst du auch nicht im Team haben und Antimon. Das sind alles Schwermetalle tatsächlich, die auch bei kurzer Exposition Vergiftungserscheinungen hervorrufen und die sich, bei Blei weiß ich das, zum Beispiel auch im Fettgewebe anlagern können. Das heißt, wenn du auf der Grabung bist und du hast eine Bleiexposition und du mumpelst nebenbei ordentlich, weil du musst ja dein Kaloriendefizit ausgleichen, dann sammelt sich ein bisschen Fettgewebe an und das Blei akkumuliert in diesem Fettgewebe. Und wenn man dann im neuen Jahr quasi so die eigenen sportlichen Ambitionen entdeckt und wieder ins Fitnessstudio rammelt und so und diese Fettreserven mühsam abbaut, dann gelangt das Blei wieder schön ins Blut und dann hast du quasi nochmal was davon, ja. Also das ist ein bisschen, kennt man, ne? So dieses
also die Bleikonzentration im Körper kenne ich nicht, aber die sportliche Motivation kennt, glaube ich, mehr.
Ja, man muss es ja sagen, so wie es ist. Ja, also das sind vier Schwermetalle beziehungsweise ein Halbmetall. Das willst du einfach nicht im Team haben. Und sie haben all diese Hotspots, also diese Hotspot-Messungen, die dort dargestellt sind, natürlich auch laborkalibriert und konnten da aber auch eine hohe Übereinstimmung dieser Geländebefunde mit diesem portablen XRF-Gerät mit den Laborbefunden feststellen. Ja, also das, wie gesagt, das sind alles Tendenzen. Aber für einen ersten Vorortbefund und für eine Abschätzung der Risikobeurteilung reicht das. Also das ist sozusagen das Fazit aus diesem Paper. So, und jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, was haben sie draus gemacht? Weil das war ja eine reale Grabung. Diese Grabung hat auch tatsächlich stattgefunden. Also das Areal wurde ausgegraben und so eine Sidequest war quasi diese PXRF-Messung. Und dann auch die Auswertung. Aber sie hatten ja diese Daten vor Ort. Und jetzt frage ich dich, Lea, was kann man denn für Schutzmaßnahmen eigentlich ergreifen? Also man hat dort diese Böden. Es ist tendenziell auch sicherlich eher trocken, wobei ein Fluss in der Nähe ist. Das heißt, im Unterboden haben wir auch tatsächlich Grundwasser anstehen, ja, also ein bisschen feuchtere Bodenverhältnisse. Aber was kann man vor Ort eigentlich machen, um sich zu schützen bei solchen Kontaminationen? Hast du da Ideen?
Das Erste, was mir einfällt, sind, glaube ich, Atemmasken, so Schutzmasken, weil du krebst es ja auf, der Staub kommt hoch und den größten Teil atmest du ja ein. Also, ne? Das ist ja immer die Hauptursache, würde ich mal sagen. Handschuhe auf jeden Fall, damit der Kontakt verhindert wird mit dem Material.
Genau.
Hast du noch weitere? Das sind so die ersten Sachen, die mir einfallen würden. Ja. Jetzt ergänz mal.
Also Atemschutzmasken sind auf jeden Fall dabei. Handschuhe hast du gesagt. Sie haben auch Schutzbrillen verordnet, weil tatsächlich auch, also wir müssen ja auch an Stäube denken sowieso. Und das kann auch über die Augen quasi in den Körper gelangen. Sie haben grundsätzlich Stiefel und langärmliche Kleidung verordnet sozusagen als Schutzausrüstung. Ist möglicherweise bei diesen Temperaturen nicht so angenehm. Aber was willst du machen? Für Titicaca, sie liegt ganz schön hoch, ne? Das ist, glaube ich, aber es ist jedenfalls eine Schutzmaßnahme, die man ergreifen kann und die man dort auch ergriffen hat. Zusätzlich Hygieneregeln. Also Waschen von Händen und Gesicht vorm Essen und vor dem Verlassen des Geländes, das wurde angeordnet. vor dem Betreten der Unterkünfte, da werden dann auch mobile Unterkünfte aufgebaut, also so, was weiß ich, Richtung Bauwagen oder Karton, nochmal Containerdörfer, ne, genau, werden die Schuhe ausgezogen, um eben keine belasteten Stäube mit reinzutragen. Und Kinder, so eine Grabung ist ja auch manchmal was für die ganze Familie, weil das über längere Zeiträume geht und manche Eltern halt die Notwendigkeit haben, ihre Kinder mitzunehmen. Die durften nur kurz diesen Ort betreten und durften auch generell an den Grabungen aber nicht teilnehmen. Ne, das ist natürlich auch was. Und was sie aber auch gemacht haben, ist, dass sie 5 dieser Schürfe, also man nennt das dann Grabungsschnitt beziehungsweise Planum, ja, ist der Fachbegriff, also diese geplanten, sauber abgetragenen Gruben, die dann angelegt werden, 5 von diesen geplanten Gruben wurden auch tatsächlich gar nicht angelegt. Also da war die Belastung im Oberboden so hoch an Schwermetallen, dass sie gesagt haben, eben okay, präventiv lassen wir das, wie es ist, und wir führen die Grabung an diesen Stellen gar nicht erst durch. Ja, und das ist eigentlich die, hatte ich ja schon eingangs gesagt, die wichtigste Schutzmaßnahme neben den ganzen anderen Maßnahmen, die man ergreifen kann, ist eben wirklich vermeiden. Ja, und eigentlich die sich gar nicht erst dieser Kontamination aussetzen. Und das konnten sie machen, eben mit diesen ersten Befunden. Ja, Lea, was sagst du dazu? PXRF, ist das was fürs Gelände? Ist es sinnvoll? Kann man das weiterempfehlen? Ja, nein, vielleicht. Wie ist deine Stimmung mit Blick auf dieses Studium?
Ich finde es super spannend und habe mir ja auch am Anfang schon irgendwie, als du eingeführt hast, die Frage gestellt, wie das so übertragbar wäre für Nicht-Archäologen sozusagen. Aber da wäre wahrscheinlich die Frage, was das XRF sonst noch gut messen kann oder gut darstellen kann an Grenzwerten sozusagen, die man da irgendwie beachten muss. Ja, aber ich sehe es auf jeden Fall als eine super einfache, effektive Maßnahme oder Vorwegmaßnahme, die man relativ ohne viel Zeit den hohen Schutz ja dazu beitragen kann, dass wir alle davon noch viel, viel mehr haben, langfristig.
Ja, genau. Ich kann dir eine Frage auch gleich beantworten, was die mit diesem Gerät. Das Gerät ist ein Olympus Delta Premium PXRF Soil Mode. Also das kann man im Soil Mode betreiben. Und gemessen wurden Phosphor, Schwefel, Kalium, Calcium, Titan, Mangan, Eisen, Kupfer, Zink, Arsen, Silber, Antimon, Quecksilber und Blei. Also eine ganze Palette an Metallen und Schwermetallen. Und das ist ja nicht nur Schatsche, also gerade Phosphor ist für uns in der Bodenkunde auch immer relevant. Ja, kannst du damit auch messen im Gelände? Das hätte ich nicht gedacht. Und eine andere Frage ist aber die natürlich nach der Erschwinglichkeit. Das habe ich tatsächlich vorher nicht gesucht. Das will ich jetzt aber mal gerne nachholen. Wie viel kostet eigentlich so ein Gerät? Ja? Das ist natürlich auch ein Faktor. Wir haben uns jetzt drüber unterhalten zu sagen, okay, wir wollen natürlich gesundheitsförderlich arbeiten und gerade in dieser Sparte der Archäologie, die ja schon ein ziemliches Prekariat ist, aber diese Geräte sind, glaube ich, auch gar nicht so erschwinglich. Ich glaube, Größenordnung, keine Ahnung, 10.000 Euro oder so für so ein Ding.
Ich glaube, wenn du mich gefragt hättest, ob ich schätzen soll, das hätte alles zwischen 500 und 15.000, 20.000 Euro sein können.
Ja.
Ist ja immer schwierig bei solchen Geräten.
Hat man nicht so ein Gefühl für, ne? Aber das muss ja Röntgenstrahlung aussenden quasi. Ja, ich habe hier, ja, also ich habe 15.000, 14.900, ja, kurioserweise kann man das bei eBay kaufen. Das ist okay. Also das ist nicht ganz erschwinglich. Es gibt teurere Geräte, definitiv. Aber das muss man sicher auch einmal anschauen. Aber vielleicht ist es eine Investition für Grabungsfirmen. Liebe Grüße an die beiden Grabungsfirmen, mit denen ich zusammenarbeite. Vielleicht ist es eine Investition für euch, ja. Und wenn ihr es euch mal angeschafft habt, dann sagt mir mal Bescheid, weil dann will ich das auch mal ausprobieren.
Ist ja vielleicht auch noch eine gute Ergänzung. Es gibt ja so viele Kartenmaterial, vor allen Dingen bei uns. Also das ist ja jetzt nicht in Deutschland, also es ist ja Südamerika. Wir haben ja so Schadstoffkarten oder Belastungen, wo man das schon im GIS oder in Online-Portalen einfach mal nachgucken kann. Um dann einfach aber vor Ort nochmal so die Genauigkeit zu prüfen und zu gucken, sind wir jetzt wirklich hier links oder rechts und ist es relevant oder ist es nicht relevant? Da muss man ja schon immer auf die Datengrundlage gucken und dadurch wäre es ja eine tolle Ergänzung, auch einfach, um das einfach mal abzuklären für seine Mitarbeiter und zu sagen, nehmt euch die halbe Stunde, geht da einmal rüber und guckt.
Ja, genau. in Deutschland, wie du schon richtig angedeutet hast, ist es immer noch gefährlich, aber wir sind da in einer vergleichsweise komfortablen Situation. Also gerade bei diesen Großprojekten, die wir ja betreuen, da arbeiten unterschiedliche Gewerke und diese Gewerke pflegen natürlich auch einen inhaltlichen Austausch. Ja, also wenn wir da ohnehin zum Beispiel mit Kampfmittelexpertinnen und Kampfmittelexperten zusammenarbeiten und die sagen, okay, hier, wusste ich auch nicht, es gibt unglaublich viele Tankunfälle vom Militär zum Beispiel, die halt mal passiert sind, so auf offener Flur, keine Ahnung, am Straßenrand oder manchmal auf Feldwegen und ehemaligen Militärgebieten und die dann in solchen Karten noch verzeichnet sind, wo du halt die Tankunfälle noch im Boden findest. Das war mir nicht geläufig.
Das war mir auch noch nicht bekannt, aber ja, interessant, ja. Kann ich mir irgendwie vorstellen.
Plus eben ehemalige Bombentrichter, ja, da gibt's ja dann Luftbildaufnahmen, wo man dann sehen kann, nicht nur ist da eine Bombe eingeschlagen, sondern ist die auch explodiert oder eben nicht, ja. Und wenn da so ein kleinerer Trichter ist, wo die Bombe eben nicht explodiert ist, dann wird das auch erfasst, ne? Also es gibt eine ganze Palette an Daten, die dann hier ausgetauscht werden und wo hoffentlich auch eine gute Zusammenarbeit angeregt wird zwischen den grabenden Gewerken, die dann irgendwann vor Baubeginn mal raus müssen und dort anfangen müssen, wirklich Sachen freizulegen und denen, die vorab das alles abgecheckt haben. Es muss sowieso immer eine Kampfmittelfreigabe erfolgen und dabei werden auch so Schadstoffkontaminationen immer mitgemacht, ja. Aber es bleibt trotzdem gerade in anderen Ländern und auch mitunter in der Bundesrepublik Deutschland gefährlich, ja. Das darf man nicht vergessen. Auch die Bodenkunde, wenn wir Profile anlegen, wenn wir mit dem Pirkauer unterwegs sind, ne. Das ist gefährlich im Gelände. Man muss es nicht übertreiben. Es ist nicht so, dass jetzt bei jedem zweiten Gang ins Gelände der Tod auf der Quelle steht. Aber man kann.
Dann geht's ja auch.
Ja, genau. Ne? Also das ist Grundregel. Passt auf, wo ihr hintretet und steckt euch nicht alles in den Mund. Das ist ein bisschen wie im Kindergarten, ne? Ja.
Ja, aber Bodenkundler neigen ja dazu.
Ja, genau. Ein bisschen hier Knirschprobe, ja, zwischen den Zähnen und so. Ja, im Zweifel vielleicht einfach nicht machen. Das ist zu empfehlen. Ich habe auch bei meinem Vortrag tatsächlich, habe ich empfohlen am Ende in der Fragerunde, verlasst euch auch auf eure Sinne. Und das ist gar nicht schlecht. Ne? Also was sieht man, was riecht man? Ja, bitte nicht schmecken, bitte macht das nicht im Zweifel, ja. Aber so diese Sinneswahrnehmung, ne, sind da irgendwelche komischen Farben oder Gerüche, das kann schon ein wichtiges Indiz sein und dann einfach entfernen und gucken, dass man das an die zuständige Stelle meldet. Ich fasse an der Stelle nochmal zusammen. Also in archäologischen Kontexten kann in verschiedenen Bereichen es zu Kontaminationsmustern kommen, die sich in Böden halt erhalten. Mit Metallurgie hatten wir jetzt als Beispiel, Metallverhüttung ist ein Beispiel. Aber zum Beispiel auch Gerberviertel in Städten, ne, gab es manchmal ganze Gerberviertel, die bestialisch gestunken haben und die aber auch ein Hotspot sind für bestimmte Chemikalien. Wir reden auch über Militärgebiete beispielsweise, Truppenübungsplätze, überall wo Munition in den Boden gejagt wurde, finden wir auch tatsächlich rein chemische Belastungen. Ja. Und diese Liste könnte man sicherlich noch um einige Punkte erweitern. Ne? Also diese Belastungen gibt es, das ist der erste Punkt. Zweitens, was wir jetzt rausgearbeitet haben, ist eben diese Röntgenfluoreszenzanalytik in der mobilen Variante. Das ist ein Werkzeug, um eben die Risiken vor Ort abzuschätzen, relativ zeitsparsam, relativ genau, ne? Nicht zu vergleichen mit einer Laboranalytik, aber grobe Tendenzen gibt sie her. Sie muss aber immer kalibriert werden, das ist ganz wichtig. Also die Handhabung dieses Gerätes muss auch unter Kalibrierung erfolgen und zwar vor jedem Einsatz. Ein Feldgerät und auch ein Laborgerät muss vor jeder Messung kalibriert werden, sonst ist die Messung wertlos. Ne? Das ist ganz wichtig. Und der letzte Punkt, wenn man die Risiken abgeschätzt hat, dann gilt natürlich immer, dass ein Schutzkonzept aufzulegen ist und dass wir uns vor diesen Kontaminationen schützen können. Und müssen, und das ist eigentlich das Fazit, wo ich rausgehe. Lea, bist du zufrieden?
Sehr zufrieden. Super interessant, mal einen Sprung zu machen in die Archäologie heute. War was anderes.
In eine andere Bodenprofilgrube, ja. Hast du noch nicht so viel mit Archäologie zu tun gehabt, oder? Nee?
Es gibt in Freiberg einen Studiengang, Industriearchäologie, und ich kenne aber nicht so viele Leute, die den studieren. Und Archäologie war auch nicht meins. Es ist eine andere Bundesgrube. Definitiv.
Es ist andere ja auch
Blickwinkel, super interessant.
Ja, genau. Und es ist ja auch eine Geisteswissenschaft tatsächlich. Das vergisst man immer. Also klassische Archäologie ist tatsächlich eine Geisteswissenschaft und hat aber unglaublich viele naturwissenschaftliche Komponenten. Also gerade Arbeit im Gelände gehört dazu. Weswegen ich mich auch dafür einsetze, dass Archäologinnen und Archäologen quasi bodenkundlich ein bisschen weitergebildet werden. Ja. Aber hättest du da Bock drauf, also vor allem in Archiven rumzuforschen, nachzuforschen, wo war was und wann und das so puzzlestückmäßig zusammenzusetzen, ist so deins?
Ich glaube, die Archivarbeit würde mich gar nicht reizen. Mich würde es eher reizen, das dann auszugraben. Dann doch lieber die Pinselvariante und den Dreck darunter pudern. Ja, einfach so eine archäologische Bodengrube anlegen wäre mir, glaube ich, reizvoller. Einfach so die Sachen ausgraben, zusammenpuzzeln, Dinge finden, so richtig eine Hand haben sozusagen.
Und kaputt machen. du...
Und das nicht.
da könntest du tatsächlich Glück haben, weil es werden immer Grabungshelferinnen und Grabungshelfer gesucht, ja. Also wie in der Bodenkunde Bohrhelfer gesucht werden, ist das auch in der Archäologie. Kannst du mal gucken, ne? In Sommerferien, im Urlaub oder so, dann machst du dich da ab auf eine Grabung und dann heißt es Emma schleppen, aber dann bist du halt auch dabei, wenn das erste Skelett freigelegt wird. Cool.
Ja, das erste eigene Skelett.
Ja.
Ja, kann man auf jeden Fall, glaube ich, mal machen. Ist eine coole Erfahrung auf jeden Fall.
Ja, ich auch. Ich bin in diese Rolle als koordinierender Denkmalschützer in einem Großprojekt bin ich ja auch so reingestolpert. Keine Ahnung davon. Mittlerweile aber sehr dankbar dafür, weil ich eben mitverfolgen durfte. Also wie erarbeitet sich eigentlich so ein Verdachtsfund? Ja? Wie wird das zusammengesetzt? Erstmal, wie gesagt, Archivrecherche, erstmal das und dann mal ein bisschen rausfahren und so. Und ich darf das ja auch begleiten, wirklich bis hin zur Ausgrabung. Also wir haben mehrere Stellen jetzt in unserem Projekt, wo auch wirklich eine Ausgrabung dann angezeigt sein wird. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Dann habe ich quasi dieses ganze Prozedere einmal durchlaufen.
Ja, auch so richtige, ich kenne es aus der Nähe von unserer Heimatstätten, Eilenburg. Da darfst du im Inneren der Stadt irgendwie auf dem Burgberg, also Burgberg ist vielleicht falsch, weiß ich gar nicht, darfst du gar nicht graben. Tiefer als 15 Zentimeter oder sowas. Weil da damit zu rechnen ist, dass archäologische Funde gemacht werden. Und wer da ein Grundstück hat, muss sich vorher überlegen, wie tief er mal graben möchte.
Ja. Ja. Ellenburg, da habe ich Abitur gemacht. Wusstest du das? In Ellenburg, ja. Aber ich habe in Ellenburg Ost Abitur gemacht. Es gibt Ellenburg Ost, Ellenburg Stadt und Ellenburg Berg. Und dieser komische Burgberg da mit der Sprungschanze und so, das ist dann vermutlich dieser heilige Ort, ja. Aber da haben sie trotzdem auch eine Sprungschanze reingebaut, ja. Ach, Ellenburg. Lea, ich hoffe, ich konnte etwas Licht ins Dunkel bringen und deinen Tag etwas erhellen. Das hoffe ich.
Ja, hast du schön gemacht. War super spannend. Licht ins Dunkel gebracht in der Vorweihnachtszeit passt perfekt.
Ja, sind die Lichter angezündet und so weiter und so fort, ha? Das freut mich. Fand's auch spannend, mich in dieses Thema reinzuarbeiten. Und die Studie empfehle ich wirklich ausdrücklich. Die ist, wie gesagt, sehr gut illustriert und auch gut geschrieben. Danke an die beiden Sarahs, die geschrieben haben, für ihre tolle Arbeit. Lea, wer bei uns auch Licht ins Dunkel gebracht hat, ist nach unserem letzten Spendenaufruf eine ganze Palette an Hörerinnen und Hörern, die tatsächlich was in den Pott geworfen haben. Den möchte ich an der Stelle mal Danke sagen. Danke für eure Zuwendung an Robert, an Matthias mit der größten Einzelspende aller Zeiten. Vielen Dank, Matthias. An Stefan, an Lena, die hatte ich, glaube ich, mal in der Vergangenheit vergessen. Liebe Lena, wenn du dich noch nicht gehört hast, hier ist jetzt schon voller Groll angefangen hast, den Todesstern zu bauen. Bitte hör auf damit. Ja, das ist auch nicht gut. Aber Lena, auf jeden Fall vielen Dank. Susanne hat den Betreff Ihr seid klasse gewählt. Ihr seid klasse. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Und
vielen
wir können
Dank,
zurückgeben
Susanne.
An alle, die gespendet haben und uns hören. Ihr seid nämlich auch klasse.
Ihr seid auch klasse, ja, sowieso. Frank hat kommentiert für noch mehr tiefgründige Folgen. Schöne Grüße. Auch schöne Grüße an dich, lieber Frank. Und die Sonja für noch mehr Bodenkommunikation, schreibt sie. Vielen Dank, liebe Sonja. Eine ganze Palette an Spenderinnen und Spendern. Ich bin bisschen, wie soll man sagen, gleich fast sentimental, weil es sah jetzt gegen Jahresende wirklich ziemlich mau aus, sage ich mal, die Kasse. Was ja auch kein Problem ist. Also wir senden weiter. Das geht dann halt alles aus meiner persönlichen Tasche raus. Was natürlich auch nicht schön ist.
Jetzt
nee,
ziehen
aber,
wir alle zurück.
Ja, das wieder zurück. Ich bin, wie du siehst, ich guck mal, ich sitze hier eigentlich in einem leeren Raum. Ja, ich habe kaum Deko zu Weihnachten. Ich habe auch kein riesiges Bücherregal und so. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das noch durchhalte, Lea.
Nagst am Hungertuch, wenn man das so sagen möchte. Nein.
Ja, das okay, das du siehst jetzt die Fülle nicht, aber okay, das möglicherweise schon. Nee,
also,
aber
was zu sagen bleibt, ist wirklich Danke an alle, an alle, die gespendet haben und uns regelmäßig hören, und das auch von allen, die am Podcast beteiligt sind. Wirklich ein großes Dankeschön.
Genau, danke. Dem ist nichts hinzuzufügen. Wenn ihr was hinzufügen wollt zu dieser Folge, dann gibt's die E-Mail-Adresse info@zollkast.de. Darüber hinaus sind wir in verschiedenen sozialen Medien aktiv. Die Links dazu findet ihr unter jeder einzelnen Folge im Linktree. Und bitte, bitte bewertet und rezensiert doch diesen Podcast mal auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das hilft uns immer auch ein bisschen sichtbarer zu werden und quasi von neuen Menschen im Bereich der Bodenkunde oder außerhalb gefunden zu werden. Lea, ich würde sagen, an der Stelle machen wir einen Sack zu, einen Deckel drauf.
Doch halt, wir können noch was anteasern. Wir freuen uns auf Dezember und auf Weihnachtskalender in einer neuen Interpretation. Vielleicht kann sich der ein oder andere denken, was kommt. Nicht in diesem Format, nicht auf dieser App, aber woanders, wo du es gerade erwähnt hast. Und jetzt können wir den Sack zumachen.
Jetzt machen wir einen Sack zu. Da haben wir jetzt gleich im Anschluss so ein komisches Meeting, wo wir darüber sprechen, ne? Ganz ominös. Aber danke, dass du mich dran erinnert hast. Habe ich jetzt fast vergessen. Jetzt machen wir einen Sack zu. Das war Zollkast Folge 170 vom 26. November 2025. Und die Lea und der Christoph sagen Tschüssi.
Tschüss.
Der Zollkast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollkast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.